Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Visitesendung. Ich hoffe, auch Sie hatten alle ein wunderschönes Wochenende und ich bin ja die so gerne so Traditionen pflegt und auch gewisse Rituale lebt und irgendwo ist es schon eine schöne kleine Tradition, sich so jeden Sonntagabend begegnen zu dürfen. Das ist natürlich ein sehr einseitiges Begegnen, aber ich begegne Ihnen ja indirekt durch Ihr Anliegen, was Sie mir schreiben und kann natürlich durch das, was Sie mir anvertrauen, natürlich auch schon ein bisschen mich drauf einstimmen und möchte mich gleich zu einer ersten Frage jetzt auch damit beschäftigen. Andrea schreibt mir, dass sie die Sendung mit sehr großem Interesse gesehen hat und sie beschäftigt eine Frage. Wie verändert sich eine Behandlung nach einer Schilddrüsenoperation, wenn die Schilddrüse natürlich komplett entfernt ist? Ist man da auf die klassischen Mittel angewiesen oder gibt es da auch Möglichkeiten? Über die Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Andrea, man hat früher also die Schilddrüsen dann schon auch teilweise wirklich total, nennt man das, operiert. Man ist eigentlich von dieser Totalität abgekommen. Man arbeitet nicht mehr so radikal. Deshalb verwundert es mich, ob das jetzt eine Frage ist, die für Sie sehr akut ist oder ob es vielleicht schon jemand betrifft, der eine Radikation oder eine Totalresektion der Schilddrüse erfahren hat. Fakt ist eins, die Schilddrüse ist ein Organ, dessen Hormonstätte nicht der Wirkungsort ist. Das heißt, das, was die Schilddrüse für uns tut, tut sie natürlich eingebunden in ein großes Hormonsystem. Die Schilddrüse hat einen direkten Bezug zu unserem Nebennieren, zu unserer Hypophyse und zu unserem Gehirn. Und wenn eine absolute, radikale OP vonstatten gegangen ist, was ich ein bisschen bezweifle, dann müssen Sie natürlich substituieren. Das ist ja selbstverständlich. Eine Teilresektion oder manchmal lässt man auch immer noch einen kleinen Teil zurück, würde bedeuten, dass der Körper das registriert. Und meine Erfahrung im Laufe dieser vielen Jahre ist, dass man diesen kleinen Teil so dermaßen stimulieren kann, dass er von Woche zu Woche, von Monat und Jahr zu Jahr in eine immer bessere Funktionalität kommt. Wenn man als alleinige Schilddrüsensubstitution die hormonelle Substitution sieht und die immer ausreichend ist. Der Vergleichswert ist zum Beispiel der TSH-Wert. Man sieht anhand des TSH-Wertes, ob die Schilddrüsenregulation dessen, was man substituiert auf körperlicher Ebene, ob der TSH-Wert in Ordnung ist. Weil der TSH-Wert ist das thyreostimulierende Hormon. Und dieser TSH-Wert, der kann zurückgehen, weil die Hypophyse kann ja die Schilddrüse nicht mehr ausreichend stimulieren, weil sie ja entfernt ist. Und man kann an der Kontrolle natürlich auch der Laborparameter sehen, wie jetzt der Körper mit ausreichend Schilddrüsenhormon versorgt ist. Ich bin der Auffassung, wenn man eine Schilddrüsenteilresektion hat, dass man langsam in diesem Bemühen, die totale Hormonsubstitution für einen Patienten zu offerieren, die ist manchmal sehr starr über viele, viele Jahre und damit hat der Körper nicht so viel Regulationsfähigkeit, dass man die Dosisanpassung macht, um einfach das TSH zu fordern und die Stimulation für die Schilddrüse zu fordern. Die Schilddrüse braucht natürlich Kofaktoren. Sie braucht dann Jod, sie braucht dann Selen, sie braucht Zink, sie braucht Vitamin B6. Das heißt, diese Dinge muss man schon dann auch dafür Sorge tragen, dass mit einer Stimulation von Restgewebe die Schilddrüse der Hormonproduktion langsam wieder in Gang kommt. Neuraltherapeuten sind in der Lage, auch neuraltherapeutische Injektionen an die Schilddrüse zu machen. Das ist eine sehr bewährte Regulationstherapie für die Schilddrüse. Und alles das, was aufgrund eines Schilddrüsenhormons dann auf körperlicher Ebene passiert, die Umwandlung natürlich von T4 in T3, das findet sowieso dann auf zellulärer Ebene statt, aber eine Schilddrüsenmedikation berücksichtigt das. Also ich hoffe, Ihnen etwas mit dieser Rückmeldung geholfen zu haben. Es ist manchmal nicht so einfach, Details zu verstehen, wenn sich die Mail nur auf die Schwerpunkte beschränkt. Aber Sie werden das schon entsprechend einordnen können. Und ja. Eine andere Frage ist, ich leide unter Analfisteln. Fisteln sind Gänge, die nach außen gehen. Seit 2 Jahren, man hatte erst den Verdacht auf Morbus Crohn. Das ist eine Autoimmunerkrankung des Darmes. Vom Schlund, vom Mund kann es bis zum After gehen. Man hat aber wohl doch festgestellt, dass es sich nicht um einen Crohn handelte. Aber aus welchen Gründen auch immer schreibt der Patient Emra, dass er immer wieder oder er hatte einen großen Abszess im Bereich des Enddarmes. Der wurde 5-mal operiert und die letzte Operation hat dann einen Zeitpunkt gegeben der Ruhe. Er hat aber immer wieder Ausfluss hinten und man ist sich nicht sicher, was dahinter steckt. In den letzten Tagen hat sich das immer wieder verstärkt und er hat jetzt natürlich auch Angst, dass das wieder zu einem Abszess sich bildet. Und er fragt mich, aha, meine Ehefrau, also sind Sie ein Mann, er fragt mich, welche Möglichkeiten oder wie eigentlich ein biologischer Arzt diese Dinge einschätzen würde. Also es geht immer darum, dass natürlich unser großes Organ Darm hier in einer ziemlichen Bedrängnis ist und ein Abszess im Sinne einer wirklichen großen Infektion, die natürlich nach außen gehen kann, ist ein unglaublich schmerzhaftes Geschehen. Das ist gar keine Frage. Und es können manchmal auch durch diese operativen Eingriffe und durch diese Narbenstränge, die sich da natürlich entwickeln, auch, dass der Körper aufgrund des Infektionsgeschehens innerlich können sich extra Gänge nach außen dann auch formen. Sie sehen ja auch, dass da ein gewisser auch Schleimabgang geht. Und Sie beschreiben auch, dass diese Fistelungen ungefähr schon seit 2 Jahren anhalten. Das kann man schon so ein bisschen im Zusammenhang bringen. Was aber ganz wichtig ist, das ist immer ein Geschehen, dass unser Körper in der Notwendigkeit auch kommt oder in die Notwendigkeit auch kommt, über ein Infektion- und Entzündungsgeschehen etwas zu regulieren, abzubauen und er selber unter einer Belastung steht. Und das Erste, woran ich hier denken könnte, ist, lassen Sie doch bitte mal eine Stuhlprobe veranlassen. Denn eine Stuhlprobe, die zeigt, wie Sie Verdauungs überhaupt aufschlüsseln, ob Sie eine noch intakte Mikroflora haben, ob Sie eine hochpathologische Mikroflora haben, ob Sie Pilze haben, ob Sie auch Entzündungen an der Darmschleimhaut haben, die sie gar nicht in irgendeiner Form vorher merken, wie ihre Schleimhautimmunität ist. Das sind alles ganz wichtige Dinge, dass sie langfristig auf die Schleimhaut auch Einfluss haben. Es kann doch sein, dass ihre Schleimhautimmunität ziemlich niedrig ist. Das ist aber die Grenzfläche, die sie vom Organismus her trennt. Das heißt, über diese Schleimhaut muss natürlich auch eine gewisse Resorption gehen in den Körper. Das findet alles viel höher statt, im Dünndarm hauptsächlich. Aber der Dickdarm und der Enddarm, das sind doch dann wieder die Bereiche in meinem Darm, der sich bereit macht für die Ausscheidung. Und das sind nicht Millionen, sondern das sind Milliarden von Mikroorganismen, die eigentlich in einer Symbiose leben. Und wenn Sie in dieses, in dieses Geschehen her mehr Ruhe bringen, mehr Klarheit bringen, mehr Plastizität bringen, mehr Ausgleich bringen und vor allen Dingen Entlastung bringen, dann dürfen Sie sicher sein, dass sich das ganze System auch wieder findet. Wir haben heute aber auch mit einer großen Anzahl von Parasiten zu tun. Und Parasiten können Sie eigentlich kaum über die Stuhlprobe nachweisen. Das ist ein Unterfangen, was ziemlich selten ist, weil Sie immer nur gezielt auf Parasiten untersuchen können. Und wenn Sie gezielt keine Eier, Würmer, Larven im Stuhl haben, dann wird auch nicht nach anderen Dingen geschaut. Aber es gibt unglaublich viele Parasiten und es gibt Menschen, die eine sehr gute Parasitendiagnostik machen, über zum Beispiel Elektroakupunktur nach voll oder über die Bioresonanz. Menschen oder Kollegen, besser gesagt, Entschuldigung, die in der Richtung sehr erfahren sind, sollten Ihnen jetzt weiterhelfen. Nichtsdestotrotz können Sie sich auch schon helfen, weil Sie ja im Gedanken an eine parasitäre Belastung Ihrem Körper auch mal eine Ent- oder De- oder parasitäre Behandlung zukommen lassen können. Das sind zum Beispiel sehr viel Bitterstoffe zu essen. Das sind Rhizole, nennen sich diese Öle, die sehr gehaltvoll sind, zum Beispiel der schwarzen Walnuss. Das ist Artemisin in der Urtinktur. Das ist aber auch Mimosa punica, das große Wurmmittel. Und wenn es möglich ist, und das kann ich Ihnen jetzt aus dieser Perspektive nicht sagen, weil natürlich kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der Enddarm auch ziemlich vernarbt ist. Aber machen Sie bitte Einläufe. Halten Sie diesen Enddarm wirklich frei und beginnen Sie auch vielleicht auch mit Knoblaucheinläufen einmal im Monat wirklich diesen Darm wirklich zu entgiften. Und anhand der Stuhlprobe kann man sehr gut sehen, inwieweit das Schleimhautmilieu intakt ist. Es kann sich nicht in der Regel auf einer Schleimhaut ein Abszess bilden, es sei denn, dass sich die gesunden Mikroorganismen der Schleimhaut aufgrund des hohen Milieuverschiebungs entwickeln zu Bakterien. Was soll denn der Körper jetzt tun? Er muss sie abkapseln in einem Prozess oder er muss sie versuchen, durch Schleimproduktion loszuwerden. Unser Körper sucht nach aufrechten und ehrlichen Lösungen, sich selbst zu helfen. Und da ist nicht angesetzt, etwas gegen etwas zu tun. Das hat für ihn ganz viel Sinn. Es ist nur für sie unglaublich schmerzhaft. Und deshalb meine Empfehlung, wenn der Darm in einem guten Milieu auch wirklich gereinigt ist, wirklich auch mal Sorge dafür tragen, auch gerne Kaffeeeinläufe. Die Kaffeekohle von der Firma Veleda müssen Sie nur in 500 Milliliter Wasser einrühren und Kaffee bindet Toxine. Kaffee reguliert in die Peristaltik und was er wunderschön macht, er geht durch die Schleimhaut und wird nochmal Gallensaft ausschütten, der dann die Peristaltik wieder fordert. Also wenn der Darm gut reguliert ist, dann können Sie ihn auch wieder aufbauen. Das tun Sie durch effektive Mikroorganismen. Die lassen Sie mal zu Ihrem Lebenselixier werden. Dann werden Sie sehen, wie sich der Körper in dem Moment ganz leise und ganz langsam in eine große Stabilität bringt, weil die machen das alles alleine für Sie. Die heißen nicht umsonst effektive Mikroorganismen, weil sie stärken eine gesunde Flora, die jetzt wieder darüber wacht, dass solche Höherentwicklungen, nennt man, sich gar nicht erst stattfinden. Bakterien kommen nicht von irgendwoher, die uns schaden wollen, sondern das sind Prozesse aus dem eigenen System. Und da muss einfach auch ganz, ganz viel zusammenkommen. Sie können mit diesen effektiven Mikroorganismen Einläufe machen. Sie können auch mal wunderbare Sitzbäder machen, auch Sitzbäder mit Weidenrinde. Sie können Bacillus subtilis in der D6 einnehmen. Das ist ein ganz hochwertiger Immunkeim. Einmal pro Woche, über viele, viele Wochen hinweg. Das ist ein Bacillus, welches diese gesamte Immunbarriere stärkt und die Toxizität löst und um eine Vielzahl selber Aminosäuren produziert und Immunglobuli produziert und diesem ganzen Milieu dort Ihnen helfen wird. Also der Rat eines biologischen Arztes ist leider immer mit ganz viel verbunden, selbst zu tun, aber nur so geht es. Es ist Ihr Körper, es durfte in Ihrem Körper sich entwickeln oder es hat sich entwickelt, ich sage nicht, ich durfte, Entschuldigung. Und jetzt helfen Sie ihm so richtig, dass er es nicht mehr nötig hat, einen Abszess zu bilden. Gucken Sie auch hin in der Tiefe. Früher hat man gesagt, Diabetiker machen mal 7 Wurunkel oder Abszesse durch. Schauen Sie auch, wie ist Ihr HbA1, der Langzeitzucker. Schauen Sie so ein bisschen, wie ist Ihr Zink. Zink ist ganz wichtig für die Schleimhäute. Und es gäbe wirklich unglaublich viel noch zu sagen. Aber setzen Sie an eine Ernährung, die das Gluten rausnimmt. Nicht mehr so viel Getreide, nicht mehr so viel von dem Brot und am besten gar nicht, weil das macht Entzündung. Und weg mit Milch und Milchprodukten, weg mit dem Zucker vor allen Dingen. Und dann sollen Sie mal sehen, wie sich diese Dinge vielleicht, nicht heute Morgen, aber langsam beginnen zu verändern. Das wäre eigentlich aus meiner Erfahrung keine unlösbare Situation. Aber dahinter steckt ganz viel mehr. Und dahinter steckt vielleicht ein Leben, das man aus dieser Betrachtung so noch gar nicht gesehen hat. Dahinter stecken vielleicht auch liebgewordene Dinge, die man zelebriert hat und auf die man vielleicht jetzt verzichten sollte. Aber in der Verantwortung für sich selbst und auch in der Liebe zu dem, was den eigenen Körper anbelangt, glaube ich, ist es wichtig, Dinge jetzt zu tun, die diesem ganzen Prozess wieder eine Ruhe bringen. Denn ich kann mir vorstellen, wie unangenehm und wie belastend so etwas ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und allen anderen Zuschauern einen ganz wunderschönen Sonntagabend noch und freue mich sehr auf den nächsten kommenden Sonntagabend. Wiedersehen.